SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur. Aktuell.
Der bissige englische Humor der Monty Pythons auf einer Zürcher Bühne. Ein eindrücklicher Dokumentarfilm über den Singer-Songwriter Sixto Rodriguez. Und Caldo, heiß, ist der Liebesbrief von Regisseur Clemens Klopfenstein an einen italienischen Grafen. Darum geht es unter anderem heute bei SRF 2 Kultur aktuell, am Mikrofon Beatrice Born. Zum Ausklang des Jahres nochmals lachen oder das Lachen auch mal im Hals stecken bleiben lassen, das tut heute voraussichtlich das Publikum im Theater Rigublik in Zürich. Da hat heute Abend eine große Hommage an die britische Comedy-Truppe Monty Pythons Premiere. Musikredaktor David Schwarb war schon mal bei einer Probe dabei.
Allen Monty Python-Fans stehen bei dieser Melodie die Ohren zu Berge. Es ist die Erkennungsmelodie von Monty Pythons Flying Circus, im Theater Rigiblick mangels Orchester, gesungen vom Rigiblick Ensemble. In den 70er und 80er Jahren hat die Gruppe Monty Python mit ihrem Flying Circus die Comedy-Landschaft revolutioniert. Mit Fernsehsketches, abgründig und anarchisch, schrill und schräg, tief schwarz und tabulos. Sie haben innerhalb kurzer Zeit Kultstatus erlangt. Ein Monty-Python-Fieber ging durch Europa und auch der heutige Rigiblick-Chef Daniel Rohr hat sich anstecken lassen.
Also in den 80ern haben wir das natürlich gesehen und haben auf dem Schulhof darüber gelacht und hast du das gesehen und das gesehen.
Und heute bringt der Monty-Python in seinem Theater Rigiblick auf die Bühne als Regisseur.
Da wir hier oben eben halt uns immer mit Musik und Text oder Text und Musik auseinandersetzen, lag es irgendwann einfach so klar da, dass wir das machen möchten, weil die Songs halt eben auch grandios sind.
Ein Dutzend dieser Monty Python Songs werden in diesem Programm gespielt. Und sie werden nach Monty Python Ästhetik zusammen mit gesprochenen Sketches zu einer großen Collage montiert. Mit abgemurksten Pointen, mit Rückblenden und unvermittelten Übergängen. Und?
Das Ganze steht schon unter dem Dach Verbrechen. Das heißt, ich habe viele von diesen Sketches rausgesucht, die halt mit Gangster, mit Polizei, mit Gericht zu tun haben. Und da hinein weben wir halt eben diese Songs.
I'm so worried about what's happening today in the Middle East, you know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow.
Spaß wird großgeschrieben und nichts wird ernst genommen. Das war ein Motto bei der Erarbeitung dieses Abends. Klingt nach lustig, klingt nach Klamauk. Bleibt da nicht der satirische Biss auf der Strecke, die bitterböse Gesellschaftskritik, die auch zu Monty Python gehört? Die kann gar nicht auf der Strecke bleiben, findet Daniel Rohr.
Ich glaube, dass wir Monty Python sehr ernst nehmen. Es ist für mich auch ein politischer Abend, durchaus. Also die waren ja auch so dermaßen politisch unkorrekt, natürlich. Das muss auch immer wieder wehtun. Und dann muss es wieder befreien.
Life can be fine if we both 69, if we sit on our faces in all sorts of places of play, till we're blown away.
Und nun folgt noch ein Hinweis, damit Sie nicht vergessen, Ihr Radio über Nacht anzulassen. Lassen Sie über Nacht Ihr Radio an.
David Schwarb war an den Proben von Monty Python Songs und andere Verbrechen. Das Stück hat heute im Theater Rigiblick in Zürich Premiere. Searching for Sugar Man ist ein Dokumentarfilm, der eine Geschichte erzählt, die unglaublich, aber wahr ist. Im Zentrum des Films steht ein Singer-Songwriter aus Detroit, Sixto Rodriguez, sein Name. Blenden wir zurück. Anfang der 70er Jahre spielt Rodriguez in den USA zwei Platten ein und verschwindet in der Versenkung. Am anderen Ende der Welt, in Südafrika, wird er zum Star. Michael Sennhauser empfiehlt den Film über Sixto Rodriguez wärmstens.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
Das ist der erste Song auf Jesus Sisto Rodriguez Album Cold Fact, mit dem der Musiker 1970 zu einem zweiten Bob Dylan oder James Taylor hätte werden können. Aber niemand in den USA interessierte sich für den Sänger aus Detroit. Auch der junge schwedische Filmemacher Malik Bentjelloul hatte noch nie von Rodriguez gehört, als er vor ein paar Jahren auf der Suche nach Geschichten nach Südafrika flog. Und eine der Geschichten, die er da fand, machte ihn hellhörig. Es ist eine Geschichte, so erzählt er, die in Südafrika so gut wie allen bekannt ist. Aber eben nur in Südafrika.
I think in South Africa it was almost too famous. Everyone knew this story. It's a story about a man who didn't get any recognition in his native America and without his knowledge he became more famous than the Rolling Stones in South Africa.
Es ist die Geschichte von Rodriguez, den niemand in den USA hören wollte, der aber, ohne es zu wissen, in Südafrika größer wurde als die Rolling Stones. Rodriguez' Songs vom Album Cold Fact waren die Protestsongs der weißen Jugend, welche unter dem Apartheid-Regime litten. Das war in der Zeit vor dem Internet, erzählt Filmemacher Bentjelloul. Südafrika war wegen der Apartheid isoliert vom Rest der Welt.
The reason why it happened was kind of extreme. It was a time before the internet, first of all. Then it was a country during the apartheid. So it was a very isolated country, no cultural exchange.
Und aus den gleichen Gründen wusste niemand in Südafrika, dass ihr Superstar für den Rest der Welt ein Unbekannter geblieben war. Dass man nie etwas Neues von ihm hörte oder las, schrieb man dem globalen Kulturboykott des Landes zu. Oder der verbreiteten Geschichte, dass sich Rodriguez das Leben genommen habe. Jetzt trägt Malik Bentjelloul's sorgfältig und dramaturgisch packend gemachter Film die Geschichte und die Musik von Rodriguez in die Welt. Und die Welt hört plötzlich zu. Denn die Songs von Rodriguez haben eine fast magische Qualität. Alle von uns, auch die Jüngeren, sind fasziniert von dieser Zeit, in der die Rockmusik entstanden ist, sagt Malik Bentjelloul. Rodriguez kam 1942 zur Welt, wie die meisten dieser ersten Rock-Generation.
Well, I think everyone who is born into this world has this nostalgia about that time. I mean, when rock music was new, those bands. I mean, Rodriguez was born in 1942. They all were. Bob Dylan, Mick Jagger, both John Lennon and Paul McCartney was born around those years. It's like the first generation of rock music.
Und tatsächlich klingt die Musik von Sixto Rodriguez absolut vertraut und völlig neu zugleich. Und seine beiden Alben Cold Fact und Coming from Reality verkaufen sich plötzlich weltweit.
I wonder how many times you've been had and I wonder how many plans.
Die zwei Alben von Sisto Rodriguez, Cold Fact von 1970 und Coming from Reality von 1971, sind übrigens wieder im Handel, unter anderem auch an der Kinokasse. Michael Sennhauser hat den Dokumentarfilm Searching for Sugar Man besprochen. Sie sind bei SRF 2 Kultur aktuell und jetzt die Kulturnotizen mit Sandra Leis.
Italien feiert ab Januar den 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi mit Opernaufführungen, Feierlichkeiten und unzähligen Veranstaltungen. Die Regierung Monti hat eine Kommission ernannt, die die Feierlichkeiten für das Jubiläum koordiniert. Zur Verfügung stehen 6,5 Millionen Euro. Musikalische Höhepunkte soll es insbesondere in Parma und Mailand geben, wo Verdi viele Jahre gelebt hat. Der 53-jährige Tontechniker und Oscar-Preisträger Mike Hopkins ist bei einem Raftingunfall in Neuseeland ums Leben gekommen. Hopkins erhielt 2003 den Oscar für die beste Tontechnik im Film «Der Herr der Ringe, die zwei Türme» sowie 2006 für «King Kong». Er arbeitete zudem an den Filmen «Blade Runner», «Superman» und «Octopussy» mit.
Bei manchen ist es Zuneigung, bei anderen Achtung oder Gar heiße Liebe. Für Radio SRF 2 Kultur öffnen Schweizer Schriftstellerinnen, Maler, Filmemacherinnen und Regisseure ihr Herz. Sie schreiben Liebesbriefe an andere Künstlerinnen und Künstler, die ihnen viel bedeuten. Ein Blick durchs Schlüsselloch in die Privatgemächer der Kreativität also. Wer liebt wen und warum? Unsere sentimentale Reihe jetzt. Heute ist der Briefschreiber, Filmemacher Clemens Klopfenstein. Es liest Uli Jäcki.
Lampedusa. 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 Wenn man das heute hört, denkt man an Asylanten, kaputte Barken und ertrunkene Afrikaner. Scheußlich. Ich aber denke an dich, großer Dichterfürst, Conte Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Du großartiger Autor eines einzigen Romans, Il Gattopardo, der Leopard, das gewaltige Buch über Sizilien und seine Bewohner. Du einsamer Dichter, dessen einzigartiges Buch erst nach deinem Tode gewaltig explodierte. Erhöre mich, nimm mich zu dir. Ich kriegte es an der Schule zugeteilt, wohl als Schicksal. Und sollte kurz mündlich referieren, ich sprach 2 Stunden lang in voller Ekstase. Ein halbes Jahr später war ich bei dir in Palermo, nach langer Nachtzugreise. Sizilien, dieses helle, leere Land, das Dreieck der Antike, hast du im Risorgimento, viva l'Italia, viva Garibaldi, beschrieben. Ein Aufbruch, der ja dann keiner war. Wie auch heute noch nicht. Wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, muss man alles verändern. Dein berühmtester Satz. Ich selber verlor mich in deinen endlosen Kornfeldern, in deinen verstaubten Palazzi, dein Sommerpalast, Donna Fugata, die geflüchtete Frau, ein graues Monstrum im Sonnen- und Weizengelb. Bitte. Liebe mich. Ich will dein Messdiener sein in deiner Privatkapelle, dein Hilfsgärtner in deinen lichtdurchfluteten Orangen- und Zitronengärten oder dein Kutscher, wenn du zu den Huren gehst. Ich sehne mich nach deinem heißen Wüstenwind, der deine Vorhänge bewegt, die die Sicht aufs leere Land verdecken, auf die riesigen Schränke, wo man sich verstecken kann. Wieso spielen wir nicht Verstecklis in deinen Palästen? Als ich zu mir kam, hatte ich Angst vor dem Film, der über dich, du Leopard, gedreht wurde. Meine Bilder, meine Reise würde der Film von Visconti alles kaputt machen. Er tat es nicht. Vor ein paar Jahren lief er endlich in der Urfassung auf der Piazza in Locarno und du, Fürst, hast als Burt Lancaster 1 Stunde lang mit deiner Schwiegertochter Claudia Cardinale das Schlusskapitel von Gattopardo getanzt. Ich bin sowas von eifersüchtig. Ich selber habe es nur bis Umbrien geschafft, das feuchte, kalte, steinige. Bitte hol mich hier raus. Ich liebe dich. Ich will ins helle, leichte, unendliche, nach Donna Fugata zu dir. Hilf mir. Schreib mir. Ich komme mit der schnellsten Kutsche. In größter Liebe, dein Clemens Klopfenstein.
An den Conte Giuseppe Tomasi di Lampedusa schrieb Filmemacher Clemens Klopfenstein, der in Umbrien zu Hause ist. Seinen heißen Brief las Uli Jäcki. Und in 3 Tagen am 3. Januar hören Sie den nächsten Liebesbrief, geschrieben von der Schriftstellerin Erika Bedretti. Zum Jahresende bei SRF 2 Kultur aktuell nochmals die besten Kurzfeature-Produktionen aus diesem Jahr. Wir tauchen heute dafür akustisch ins Aquarium. Flutsch zu den Fischen. Stumm wie ein Fisch, das ist eine Redensart, die nur etwas darüber aussagt, wie ignorant Menschen gegenüber den Meeres- und Flussbewohnern eigentlich sind. Fische sind nämlich mitnichten stumm. Einer, der das beweist, ist Johannes Kinzer aus Gettorf bei Kiel. Der emeritierte Professor für Meeresbiologie hat fast sein ganzes Leben den Stimmen der Fische gewidmet. Kerstin Bolage hat Johannes Kinzer besucht.
Ich dachte, dass ich Ihnen mal die Schwarzgondel, die ja hier im Nordseebereich zu Hause ist, Gobius niger ist der wissenschaftliche Name, und die hört sich dann etwa so an. Dann kann ich Ihnen ja den Seeskorpion mal vorführen. Seeskorpion. Opsanus beta, Golfkrötenfisch. Und jetzt als nächstes der graue Knorrhahn. Man könnte ihn auch Klopfhahn bezeichnen, weil er ja nicht mehr Klopflaute sind, als wenn einer an die Tür klopft, ne? Denkt doch nicht an einen Schwimmblasenlaut. In meiner Berliner Wohnung hatte ich ein Aquarium, und preiswert waren immer mehr Gondeln gewesen. Zum Teil habe ich mir sie aber auch selbst von mit mir geholt. Es waren noch Zeiten, da kannte man noch keine Plastiktüte. Und dann habe ich einfach diese Fische in offenen Büchsen transportiert, in der Eisenbahn. Der Schaffner sagt, was ist denn das da drin? Ach, Seepferdchen, ach, ist das niedlich, hat oben auch immer die Seepferdchen. Nein, lass es gern hier stehen, es passiert ja nichts. Und so fing ich damals an. In meinem Zimmer hörte ich eben dieses merkwürdige Geräusch und dachte, es kommt doch da hinten aus der Ecke heraus. Das müssen die Fische sein. Habe ich mir näher angeguckt, und tatsächlich sah ich da ein Vibrieren der Kiemendeckel. Und wenn man dann ein Stethoskop ans Becken hielt, na, dann war es ganz deutlich und eindeutig. Und dann hat ein Freund, der hatte zufällig ein Hydrofon, ein Unterwassermikrofon, der hat es dann zuerst mal für mich aufgezeichnet. Und so kam das Ganze zum Laufen. Und dann merkte ich, das ist ja so einfach, man kann das billigste Mikrofon nehmen, steckst in Plastiktüte, oben wasserdicht abgebunden, und schon hört man, wenn man unter Wasser mit dem Finger schnipst, dann würde man das sofort hören. Ein Männchen, was alleine lebt, zu einer Zeit, wo sie geschlechtsreif sind, das Männchen seine Hoden praktisch in voller Reife hat und die Weibchen ebenfalls dick sind und rundlich, das heißt, sie sind bereit zum Ableichen, da gibt man dem Männchen jetzt ein, zwei Weibchen ins Becken rein, und sofort spürt es das Männchen und schwimmt raus und ruft. Drohlaut und Balzlaut sind identisch, aber zur Fortpflanzungszeit verstehen die Tiere das also auch ganz ambivalent. Sie hören es und sagen, oh, da ist ein Männchen, das ruft, wo ist es? Und was das Weibchen als lieblichen Gesang empfindet, findet der männliche Kumpel, also um Gottes Willen, nix wie weg, oder wo sitzt der, den will ich doch mal hier verscheuchen können, das ist mein Revier. Bioakustik ist ein großes Thema und in fast allen Tierarten verbreitet. Aber bei Fischen, das ist eigentlich sehr vereinzelt nur bekannt gewesen. Und eigentlich erst in den letzten 50 Jahren ist es aufgegriffen worden in den USA. Und ich hatte einen amerikanischen Kollegen, William Tavolga in Florida. Und der beschrieb in einem kurzen Aufsatz in einer Fachzeitschrift von grunzenden Meergrundeln. Und ich habe ihn auch später in den USA mal besucht. Und so kam dann ein ganzes Audioarchiv zusammen. Und das man dann hier in diesen Kasten hier aufbewahrt. Die meisten Sachen sind jetzt schon recht lange hier in meiner Sammlung. Das sind die von Herrn Tavolga. Auf Tauschbasis kann man sich am besten helfen. Jetzt spiele ich den schwarzen Trommler vor.
Schwarzer Trommler, Pogonias chromis.
Man braucht ja eigentlich nur erstmal eine Ahnung zu haben, wie entstehen die Laute. Und das Knochenteil aneinander reiben oder Zähne quasi knirschen, also Ober- und Unterkiefer aneinander reiben. Und das andere sind dann die Schwimmblasenlaute, die sehr viel lauter sind. Und die tragen dann Trommelmuskeln. Das ist eigentlich ein optimales Instrument. Die Schwimmblase, die gespannte Haut und darauf Muskeln, die ganz stark vibrieren. Die amerikanische Marine, US Office of Naval Research, die war natürlich interessiert an Fischlauten. Wie hören die sich an? Was kann man machen, um die aufzuzeichnen? Und da haben sie eine Amerikanerin gefunden, die Frau Marie Poland Fish, wie Englisch der Fisch auch heißt. Sie trug gerne ihren weißen Kittel und hat lauter Fische drauf gehabt, bunt gemalt. Und da hat sie den Auftrag gehabt, sämtliche Fische, die sie kriegen konnte, aufzuzeichnen, akustisch. So hatte es die amerikanische Marine sich gewünscht, damit sie jetzt sehen, wenn wir akustisch ausgelöste Minen anfertigen lassen, dann darf es um Gottes Willen nicht von den Fischen ausgelöst werden. Und sie hat alles aufgezeichnet.
Atlantic Coast Toadfish. Boat whistle sounds recorded 3 miles north of Marine Line, Florida, 1958. The Gaff topsail catfish. Gulf Coast toadfish, Opsonus beta.
Und da kann auch ein Laie sehr schön beitragen, indem er seine Fische, die er in seinem Wohnzimmer-Aquarium hat, auch mal belauscht. Und wenn er was Interessantes hört, muss er nur wissen, welcher ist es. Den jetzt isolieren, ein anderes Becken herein. Ja, das ist er. Und dann kann er beschreiben, die und die Art, die habe ich da und da gehört. Und da gibt es Aquarienzeitschriften, die nehmen solche Beiträge sehr gerne. Und wenn dann Wissenschaftler Interesse haben, dann kann der sich, dieser Wissenschaftler, dann mit diesem Amateur Aquarianer und Bioakustiker dann zusammensetzen und so könnte man vieles Neues noch entdecken.
Der die Fische hören kann. Best of Lokaltermin bei Meeresbiologe Johannes Kinzer aus Kettorf bei Kiel im Feature von Kerstin Burlage. Und jetzt kommen wir zu Musik, die wärmen kann und wie. Der aktuelle CD-Tipp von Gregi Sigrist.
Es ist das vielleicht wärmste Singer-Songwriter-Album des Jahres, welches bei uns erschienen ist. Der Brite Neil Halstead, früher Rocker in der Band Slowdive, entdeckt auf seinem dritten Soloalbum die Langsamkeit und vor allem die Wärme. Eine Wärme in Form von Musik, die man beinahe aus großen heißen Teetassen trinken kann. Eine Wärme in Form von Musik, in welche man sich wie in eine warme Daunendecke einwickeln kann. Und trotzdem, so richtig kuschelig wird es einem dabei nicht. Dazu sind seine Geschichten zu rau. Halstead will niemanden einlullen. Die Songs auf dieser CD wollen nicht trösten. Die Songs auf dieser CD suchen selber Trost.
Early morning. passing like a shadow right through the night. Through my days and through my mind. Love is dead and truth is empty. Check white skirt.
Wittgensteins Arm, ein Song aus dem neuen Album von Neil Halstead. Der Titel bezieht sich auf Paul Wittgenstein, der Pianist, der im Krieg einen Arm verlor und trotzdem Karriere machte. Die CD Palindrome Hunches von Neil Halstead ist bei Brushfire erschienen und der CD-Tipp kam von Gregi Sigrist. Das war's von SRF 2 Kultur aktuell. Das Team heute, Redaktion Sandra Leis, Moderation Beatrice Born. Rutschen Sie gut.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.